Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den 10. Sonntag nach Trinitatis, ist aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel, die Verse 28 folgende, überschrieben mit der Überschrift Die Frage nach dem höchsten Gebot. Die Frage nach dem höchsten Gebot. Wir hatten ja jetzt schon gehört von den Geboten und dass Gott seinem Volk einschärft, sie zu bewahren, den Bund zu bewahren. Und jetzt haben wir dazu die Frage eines Schriftgelehrten an Jesus. Es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Da sprach der Schriftgelehrte zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als nun Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Liebe Gemeinde, wenn wir unserer Tochter irgendeinen Auftrag geben, der vielleicht nicht so ganz einfach ist, und dann erklärt man das noch einmal, was da genau zu tun ist, dann kann es geschehen, dass sie sich in den Details verliert, die sie ganz genau dann beachtet und darüber aber den Blick für das Ganze verliert. Auch Erwachsenen geht das manchmal so, dass sie in ihrer Arbeit den Blick für das Ganze verlieren. Und das ist vielleicht schon ein erster Gedanke, um diesen Text hier zu erfassen, worum es da eigentlich geht. Wir haben einen Mann hier, der neugierig geworden war auf Jesus. Diese Stelle sagt uns, er hatte mitbekommen, wie sie miteinander stritten. Was heißt das, wie sie miteinander stritten? Wir sehen, dieses Gespräch hier ist an einer Stelle am Ende der Evangelien, wo Jesus in viele Streitgespräche hinein verwickelt wird, von den Pharisäern, in viele Fragen. Und dieser Schriftgelehrte merkte die Andersartigkeit Jesu in diesem Gewirr von Meinungen. Er spürte die Vollmacht Jesu, so wie es auch in Matthäus 7, Vers 28 folgende heißt, dass die Menge sich entsetzte, als sie die Worte Jesu hörten, weil er mit Vollmacht lehrte. Also das wird schon in Matthäus 7 ganz am Anfang des Evangeliums nach der Bergpredigt so abgegrenzt: Jesus lehrt in Vollmacht. Jesus war in schwierige Fragen verwickelt worden. Die Pharisäer wollten ihn dadurch auch gerne zu Fall bringen, so stellen es die Evangelien dar. So typische Dilemmasituationen, aus denen man schwer einen Ausweg findet, und das ist natürlich unbefriedigend. Da ist zum Beispiel die Frage nach der Steuer, soll man sie entrichten oder nicht? Und viele andere schwierige Fragen zum Gesetz des Mose, zu den Schriften. Und nun zeigten die Antworten Jesu, diesem Schriftgelehrten, dass Jesus sehr nah mit seinem Herzen bei Gott war und dass er aber trotzdem eine große Freiheit hatte, mit Dingen umzugehen. Und das brachte diesen Mann ins Staunen. Und da stellt er Jesus diese Frage: Was ist eigentlich das höchste Gebot? Man kann vermuten, dass vielleicht in diesem ganzen Problemfeld von Konflikten, die sich da auftun, wo jemand wirklich genau sein will, wo man Gottes Wort ernst nimmt und sagt, wir wollen es wirklich tun, dann stellen sich ja viele Fragen im Alltag und dann muss man das erklären und die Juden taten das auch, nicht? Es gab immer an den Heiligen Schriften dann am Rand Platz für Anmerkungen und dann gab es nochmal größere Bücher mit Anmerkungen zu den Anmerkungen, um das wirklich genau zu erfassen. Und über all diesem Gewirr von Moralvorschriften und Regeln, da kann es schon einmal sein, dass man den Blick für das Ganze verliert. Und vielleicht ist das die Frage dieses Schriftgelehrten. Nämlich, worum geht es denn wirklich? Worum geht es denn eigentlich? Und vor allen Dingen dann, wenn man in einem Dilemma ist. Was hält eigentlich dieses Ganze zusammen? Vielleicht ist das diese Frage, die den Schriftgelehrten bewegte. Und Jesus antwortet ihm nun mit einem Zitat aus 5. Mose 6. Diesen Text kannte jeder Jude auswendig. Es ist das große Schema Israel, höre Israel. Und dieser kurze Text, den Jesus zitiert, der steht am Anfang einer langen Ermahnung, Gottes Wort beständig zu beachten. Gott sagt seinem Volk, höre Israel. Nicht? Und dann, der Herr, dein Gott ist einer. Lieb ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So, und dann sollen sie die Worte hinschreiben auf die Türpfosten ihrer Häuser, zum Beispiel. Nicht? Wir haben das übernommen, in den ländlichen Regionen gibt es das oft noch an den Fachwerkhäusern, so ein Bibelwort in den Balken, da hat man das aufgenommen. Gottes Wort beständig beachten, es den Kindern einschärfen. Wir haben es ja auch in der Textlesung aus dem 5. Buch Mose im 4. Kapitel gehört. Und Jesus sagt nun, an diesem Doppelgebot, Gott zu lieben und den Nächsten, hängt alles andere. Alles Weitere ist darin begründet und ergibt sich dann aus der inneren Haltung der Liebe Gott gegenüber und auch der Liebe zu seinen Ebenbildern, denn die Menschen sind geschaffen zum Ebenbilde Gottes. Und damit wird dann auch klar, in welcher Reihenfolge die Dinge zu tun sind. Am Anfang steht nämlich nicht die Erfüllung von Geboten und Regeln, sondern am Anfang steht die Liebe zu Gott, zu unser Verhältnis zu Gott. Es geht nicht um einen Maßnahmeplan, der abzuarbeiten ist. Gott will, dass wir uns ganz auf ihn hin ausrichten und sein Heil bedenken. Dass wir ihn als unseren Retter und Heiland ehren. Denn bei den Geboten, bei den 10 Geboten ist ganz am Anfang dies gesagt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist das erste Gebot, nicht? Und es wird begründet, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das heißt, Gott stellt sich als Retter und Heiland vor. Und auch dieser Text hier aus 5. Mose 6, das, was Jesus hier zitiert, verweist auf die Einzigartigkeit Gottes. Der Herr, Yahweh, wie er sich vorstellte, Mose am brennenden Dornbusch, ist einer. Und er ist der einzige Gott. Er ist einzigartig. Dieses Höre Israel heißt also vor allem dies: Beachte, wer dein Gott ist. Das steht mal am Anfang. Wer ist dieser Gott? Und wie ist dieser Gott? Das Alte Testament bringt hier eine Vielzahl von Beschreibungen Gottes, teilweise auch in sehr menschlichen Bildern, die aber deutlich machen, worum es geht. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und er weiß alle Dinge und seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Wer ist dein Gott und wie ist er und was ist dieser Gott für dich? Rettung, Heil und Leben. Schon dieses Höre Israel macht deutlich, worum es geht, nämlich sich hineinzuversenken und hineinzudenken in die Frage, wer ist eigentlich unser Gott? Und nun kommt das Konkrete, nämlich die Frage, welches Gebot steht nun über allen? Und Jesus sagt, liebe Gott, indem er diesen Text zitiert. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Nun können wir aber Gott mit unseren 5 Sinnen gar nicht wahrnehmen. Wir werden mit unseren Sinnen, Augen, Ohren, Nase und so weiter ganz auf die sichtbare Welt gelenkt. Wir werden auch von der sichtbaren Welt, die uns umgibt, gefangen genommen. Und deswegen sucht der Mensch immer etwas zum Anschauen, zum Hören, zum Erleben, um darin Gott zu finden. Aber das führt immer in den Götzendienst hinein. Und Gott sagt, betet nicht das Sichtbare an. Du sollst keine anderen Götter haben. Neben mir ist eine Aussage, die dann ja noch weiter ausgeführt wird. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Auch nicht von dem, was im Himmel ist oder unter der Erde ist und so. Also in Dimensionen, die sich uns entziehen, sollen wir uns kein Bild machen. Das heißt, Gott sagt, ihr könnt mit euren Sinnen nicht wahrnehmen oder darstellen, wer ich bin und auch nicht das Leben, zu dem ich euch erwählt und berufen habe. Und nun sucht aber der Mensch immer etwas zum Anschauen. Götzendienst war damals und ist es auch heute immer von einer großen Sinnlichkeit geprägt. Es gibt etwas zu tun, etwas zu erleben. Man kommt dabei auf seine Kosten, indem so verschiedene Begierden auch befriedigt werden, die wir so mit uns tragen. Solch ein Götzendienst wurde in Israel zwar immer wieder durch die Umwelt, durch die anderen Völker übernommen, von daher schwappte das immer hinein, aber in Wahrheit steckt das auch tief im Volk Gottes und war auch dort verwurzelt, weil es einfach menschlich ist. Götzendienst befriedigt immer die natürliche Gier des Menschen, der um sich selber kreist. Das ist damals so gewesen und das ist heute so. Also die Götzenkulte zum Beispiel bei den Griechen und Römern waren immer von Ausschweifungen begleitet, sexueller Art, aber auch mit viel Alkoholgenuss, Rausch, Drogen. Der Mensch will etwas erleben. Aber der lebendige Gott, von dem wir abgefallen sind, weiß, dass wir auf diesem Weg niemals wirklich satt und froh werden. Wir bleiben immer Sklaven. Und deswegen ruft er uns zu sich, zur Quelle des Lebens und der Freude, die wir verlassen haben und die wir auch immer wieder verlassen, von der wir immer wieder abweichen. Dieses höhere Israel, das gilt dem Volk Gottes zu allen Zeiten. Es muss immer wieder neu zu Herzen genommen werden. Gott zu lieben mit allen Kräften, mit aller Vernunft, mit unserem Willen, das ist eigentlich unmöglich. Wer es versucht, wird schnell merken, dass es nicht geht. Wir können es nicht. Wir können es in Wahrheit nicht. Und da hilft es auch nicht, äußerlich ein unbescholtenes Leben zu führen. Das ist ja dann so der Versuch, nicht? Man ist ein guter Jude, indem man die Gesetze beachtet, oder man ist ein frommer Christ, indem man sich da an die Regeln hält und einfügt, oder dann die weltliche Form ist, man ist ein guter Bürger. Das wäre dann die weltliche Form. Und ganz besonders schwierig, ein guter Bürger zu sein, ist es in Schwaben, wie ich mir habe sagen lassen. Da ist alles ganz genau geregelt. Wer da hinzuzieht, der muss eine Menge lernen, was alles zu tun und zu beachten oder nicht zu tun ist, damit man als guter Bürger gilt. Äußerlich ein unbescholtenes Leben zu führen, wird uns nicht dahin bringen, Gott zu lieben, worum es aber eigentlich geht. Und das ist der Punkt schon hier, wenn Jesus diese Antwort wirklich gibt. Was ist das höchste Gebot? Man könnte ja sagen, wie will man denn die Gebote, die alle wichtig sind, gegeneinander aufwiegen, nicht? Und sagen, das ist jetzt größer als die anderen. Aber Jesus gibt diese Antwort, weil nämlich das eine aus dem anderen entsteht und nicht umgekehrt. Liebe zu Gott entsteht nicht dadurch, dass wir Gesetze befolgen. Aber wenn wir Gott lieben, dann wird es Auswirkungen haben auf unsere Lebensführung. In 1. Petrus 1, Vers 8 schreibt der Apostel Petrus, ihr habt ihn, also Jesus, nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Wie kann das sein, dass sie diesen unsichtbaren Jesus Christus lieben, den sie nicht sehen? Der Zusammenhang gibt Aufschluss. Der Apostel Petrus beginnt seinen Brief so: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren, neu geworden. Gott muss uns neu werden lassen, eine neue Geburt schenken, sonst haben wir diese Liebe nicht in uns. Wir kennen Gott dann auch gar nicht als unseren Erlöser und Heiland. Wir bleiben auf der Ebene der Pflichterfüllung, die unbefriedigend und die langweilig ist. Und auch der Apostel Johannes macht uns ganz deutlich, dass in dieser gefallenen Welt, von Gott abgefallenen Welt, unter der von Sünde beherrschten Menschheit, nur diese Reihenfolge möglich ist, dass nämlich zuerst die Liebe Gottes steht, die in uns die Liebe zu ihm entzündet und daraus alles Weitere folgt. Er schreibt in 1. Johannes 4, darin besteht die Liebe, Doppelpunkt, nicht, dass wir Gott geliebt haben. So ist es nämlich nicht. Sondern, dass er uns geliebt hat und hat seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott ist die Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das steht am Anfang. Und dann schreibt er weiter und knüpft die Nächstenliebe daran an. Wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen wir uns auch untereinander lieben. Sehen Sie, das eine fließt aus dem anderen, nicht? Maßstab und Voraussetzung für unsere Liebe zu den Menschen ist die Liebe Gottes zu uns. Und diese Liebe Gottes besteht in der vollständigen, vollkommenen Annahme, trotz aller Fehler und Schwächen, trotz Schuld und Versagen. Gott sieht all diese Dinge, die in unserem Leben sind und die gegen uns sprechen, aber er legt uns nicht darauf fest und reduziert einen Menschen auf seine Fehler, wie wir es tun, nicht? Da haben wir einen Kollegen vielleicht und da haben wir etwas auszusetzen, vielleicht auch zu Recht, und dann definieren wir diesen Menschen nur noch über diesen Fehler. Und das nimmt alles andere ein. So handelt Gott nicht. Er vergibt und erneuert. Er hat nicht ein besseres Bild von uns, als der Realität entspricht, aber auch kein schlechteres. Er sieht in uns das Böse, aber er weiß auch um die Gaben und Möglichkeiten, die er in jeden von uns hineingelegt hat und die zur Entfaltung kommen sollen. Und ich meine, dass wir doch oft ein gestörtes Verhältnis haben, auch zu uns selbst ein gestörtes Verhältnis haben. Wenn Jesus sagt, das andere Gebot ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, möchte ich das mal noch zusammenfassen und sagen, liebe die Menschen. Und das heißt ja auch eben sich selbst, man ist ja einbezogen, nicht? Liebe die Menschen, liebe Gott und liebe den Menschen, der sein Ebenbild ist und für den Jesus gekommen ist und sein Leben gab zur Erlösung. Wir haben oft ein gestörtes Verhältnis zu uns selbst, denn wir suchen unsere eigene Ehre. Wir leben oft aus dem Vergleich heraus mit anderen. Nicht? Wie sind die? Was hat der? Was habe ich? Was kann ich? Was kann der andere? Besser vielleicht oder schlechter? Wenn wir uns besser fühlen, werden wir stolz. Wenn wir uns schlechter fühlen, dann kriegen wir Komplexe vielleicht. All das ist nicht gesund. Und so lieben wir weder uns selbst, noch lieben wir unseren Nächsten. Aber wenn wir aus der Liebe Gottes und aus einem versöhnten Verhältnis zu unserem Erschöpfer und Erlöser leben, dann rückt er die falschen Bilder zurecht. Und wir können lernen, uns anzunehmen als Sünder und doch zugleich auch als geliebte Kinder Gottes. Und wer aus dieser Güte Gottes lebt und sich an seinem Leben freut, der kann dann aus derselben Perspektive auch seinen Nächsten lieben. Denn wer seinen Wert nicht mehr aus Leistungen zieht und aus dem Vergleich mit anderen, und wer weiß aus seinem eigenen Leben, was das heißt, dass wir leider immer noch Sünder sind, der muss sich nicht mehr aufregen, wenn er in einem anderen Menschen plötzlich einen Sünder erkennt. Das ist es ja, nicht? Man erkennt bei einem anderen die Fehlerhaftigkeit oder Schuld und dann wird das groß rausgeputzt. Aber wer um seine eigene Existenz weiß, der wird barmherzig sein. Und diese Barmherzigkeit bedeutet auch zu leiden an der Unvollkommenheit dieser von Gott abgefallenen Welt. Und es bedeutet, dass wir Zuversicht haben um die Erlösung. Und zwar für uns selbst, aber eben auch für den anderen. Ich weiß nicht, ob dem Schriftgelehrten, der diese Frage an Jesus stellte, solche Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Auf jeden Fall war dieser Mann der Meinung, dass nicht alle Texte in der Bibel gleich zu bewerten sind. Schon diese Frage, was ist das höchste Gebot, zeigt ja, dass er weiß, es muss eine Gewichtung geben. Nicht? Was ist bedeutsamer als anderes? Und Jesus gibt ihm Antwort, aber er sagt nun nicht, dass die anderen Gebote unwichtig seien, aber er sagt, dass sie alle an dem einen Großen hängen. Wer Gott und seinen Nächsten liebt, der wird weder stehlen, noch die Ehe brechen, noch falsches Zeugnis reden. Aber, ein Beispiel, nicht zu stehlen bedeutet noch nicht, dass man seinen Nächsten liebt. Man kann in dieser Richtung unbescholten sein und seinen Nächsten doch verachten. Und jetzt sagt der Schriftgelehrte, dieses Doppelgebot der Liebe ist mehr auch als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Das ist eine interessante Aussage. Wie kommt er auf diesen Gedanken? Denn diese Opfer hatte Gott ja geboten auch. War sein Gesetz. Der ganze Tempeldienst, Tempelgottesdienst, da gehörten Brandopfer, Schlachtopfer dazu. Warum sagt dieser Mann, Gott lieben und deinen Nächsten, das ist mehr als alle Opfer? Weil er wusste, dass diese Opfer nur nötig waren, weil die Menschen schuldig werden an Gottes Geboten. Und es ist doch ganz klar, dass es besser ist, wenn man die Opfer gar nicht nötig hat, weil man sich vollkommen korrekt verhält. Deswegen sagt er, das ist mehr als die Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer, steht übrigens auch im ersten Buch Samuel. Aber der Schriftgelehrte sagt nicht, dass die Opfer wertlos sind. Aber offensichtlich erkennt er, dass sie eine Notverordnung Gottes sind, eine Notverordnung für Sünder, die bei Gott Heil und Rettung suchen. Und jetzt will ich noch einmal einen letzten Gedanken zu diesen Opfern sagen. Menschen kommen in den Tempel und sie bringen ihre Opfer. Sündopfer, ne? Im Grunde ist das eigennützig. Man sagt also, stellvertretend wird jetzt für die eigene Schuld ein Tier geopfert, ne? Damit man mit Gott ins Reine kommt. Das ist im Grunde ein eigennütziger Gedanke. Und deswegen sind auch diese Opfer unvollkommen. Aber Jesus gab sein Leben auch als ein Opfer hin. Wir haben es hier, diese Kreuzigungsdarstellung. Und wisst ihr, dieses Opfer ist überhaupt nicht eigennützig. Dieses Opfer brachte Jesus ohne irgendein Eigeninteresse. Für sich selbst brauchte er das nicht. Aber er tat es aus Liebe zum Vater. Dein Wille geschehe, ne, sagt er. Und aus Liebe zu den Menschen. Und deswegen ist Jesus wirklich der, der in vollkommener Weise das höchste Gebot erfüllt hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, allen Kräften, allem deinem ganzen Gemüt. Nicht? Da war Christus ausgerichtet. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und liebe deinen Nächsten, das tat Jesus. Und nur durch diese vollkommene Liebe kann unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Und damit fängt alles andere an. Das sollen wir hören. Genau wie Gott zu Israel sagte, höre Israel. Wir sollen dieses Evangelium hören und immer zuerst bedenken, wer unser Gott ist. Wer ist das eigentlich, dem wir da dienen? Wie ist er und was bedeutet er für uns? Und wenn wir aus dieser Perspektive uns und die anderen betrachten, dann ergibt sich das andere. Und darum sagte Jesus, Johannes 15, Vers 9, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Wer Gott lieben will und seinen Nächsten wie sich selbst, muss zuerst immer wieder aufsuchen und hören, was Gottes Liebe zu uns bedeutet und in dieser Liebe bleiben. Das schenke Gott uns allen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.